Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Cool, hast ja jede Menge zu sagen, so. Das ist schon recht gut, was abgeht. Aber ich möchte jetzt euch ein klein bisschen einspannen. Also keine Angst, wird nicht peinlich so. Aber ich möchte so ganz kurz euer Erinnerungsvermögen und eure Spontanität testen. Sagt eurem Nachbarn, links, rechts, egal, doch mal ganz schnell, spontan, was war das Letzte, was du gesucht und gefunden hast? Bitteschön. Ja, sensationell. Ihr merkt, das ist eine geistliche Übung. Ja, jetzt kann man überlegen, geistliche Übung, wieso? Wir sind eine Gemeinde von Suchenden. Ah, ja, der braucht ein bisschen, aber ihr kommt noch drauf. Gut, ich möchte einsteigen in das Thema von heute. Unsere Serie heißt ja Gleichnisse. Und das Gleichnis, um das es heute geht, das kennen doch viele von uns. Je nachdem, in welche Übersetzung du schaust, hat dieses Gleichnis unterschiedliche Namen. Ja, in einigen Bibeln ist das ja so fett oben drüber geschrieben. Und da heißt es zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das liegt nah irgendwie, finde ich. Manchmal heißt es das Gleichnis von den zwei Söhnen. Finde ich auch ziemlich gut, weil beide haben echt eine wichtige Rolle in diesem Gleichnis. Ich habe gesehen, es gibt eine Übersetzung, da heißt es, der verlorene und wiedergefundene Sohn. Das finde ich super spannend, weil da so die Frage ist, welcher ist eigentlich welcher? Ich habe das Gefühl, wenn man Jesus gefragt hätte, hey, was willst du deinem Gleichnis für eine Überschrift geben, wie würdest du es benennen? So denke ich, Jesus hätte wahrscheinlich gesagt, das Gleichnis vom liebenden Vater. Das ist, glaube ich, eigentlich so der wesentliche Punkt. Aber fangen wir am Anfang an. Dieses Gleichnis. Wir haben es ja vorhin als Film gesehen, weil es ist so lang. Ein Mann hatte zwei Söhne. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass Jesus dieses Gleichnis nicht ungläubigen Menschen erzählt. Da heißt es nicht am Anfang dieses Gleichnis, und Jesus war bei den Sündern und er erzählte ihnen ein Gleichnis und danach bekehrten sie sich. Nein, das steht dort nicht. Am Anfang des Kapitels, bevor dieses Gleichnis kommt, heißt es, Jesus war viel bei den Sündern, ja, das waren einfach Betrüger, Zöllner, Huren, alles Mögliche so, was man damals und vielleicht auch heute Abschaum nennen würde. Jesus war viel bei ihnen. Und die Schriftgelehrten, die Pfarrer, die Pastoren, die haben sich aufgeregt wie die Sau. Und die sind zu ihm gegangen und haben gesagt, hey Jesus, was soll das eigentlich? Warum machst du das? Es gibt doch genug anständige Leute, mit denen du essen könntest. Warum gibst du dich mit denen ab? Und genau auf diese Frage antwortet Jesus mit drei Gleichnissen. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Geldstück und unser Gleichnis. Jesus erzählt dieses Gleichnis Menschen, die an Gott glauben. Das ist wichtig, das müssen wir festhalten. Er erzählt es Menschen, die bereits an Gott glauben. Ein Mann hatte zwei Söhne. Beide wachsen beim Vater auf dem Hof auf. Beide haben den Vater kennengelernt. Beide wissen ganz genau, wer der Vater ist. Das ist keine Geschichte von Menschen, die den Hof nicht kennen. Beide sind dort aufgewachsen. Der eine hatte keinen Bock mehr. Die Möglichkeiten, die Chancen, die der Hof des Vaters ihm boten, die hat er entweder nicht gesehen oder nicht geschätzt. Auf jeden Fall hat er gesagt, hey, das mit dem ganzen Hof hier und so, ich habe keinen Bock mehr. Gib mir mein Erbe, zahl es mir aus, ich will gehen. Der andere Sohn, der bleibt. Und er lebt für die Gesetze. offenbar ist es so, dass er die Gewohnheiten, die Gepflogenheiten und auch die Vorschriften des Hofes sehr gut kannte. Er blieb beim Vater und war frustriert. Die Wahrheit wird am Ende der Geschichte offensichtlich. Ja. Er blieb beim Vater, aber eigentlich hat er das Gefühl, das wahre Leben zu verpassen. Zunächst denkt man, er bleibt aus Treue. Ich habe ehrlich gesagt, er bleibt einfach nur, weil er Angst vor dem Fremden hatte. Nachdem der Junge so richtig in der Krise landet, nachdem es ihm absolut dreckig geht, erinnert er sich an was? An die Rahmenbedingungen des Hofes. Er erinnert sich auf einmal, hey, wie war das noch auf dem Hof? Wie ging es den Leuten? Wie geht es den Arbeitern? Und so die ganzen Rahmenbedingungen, die fallen ihm alle wieder ein. Und er sagt, ja, das ist es mir wert, dass ich mich demütige. Dahin will ich zurück. Wisst ihr, was bei beiden Brüdern absolut identisch ist? 100% gleich. Beide kennen den Vater nicht richtig. Jeder hat so seine Geschichte mit dem Vater, aber sie kennen ihn nicht wirklich. Ich will an der Stelle jetzt einfach mal einen kleinen Cut machen, so mit dem Gleichnis und dieser alten Geschichte. Kommen wir zu was viel modernerem. Wisst ihr, was die wohl berühmtesten 4 Sekunden Hollywood-Film sind?
Ich bin dein Vater.
Ja. Da geht ein Star Wars-Fans Herz auf, oder? Luke. Ja, ist geil. Mein Sohn heißt Jan Luca. Ich weiß, wie oft ich den Gag schon mit ihm gemacht habe. Luke, ich bin dein Vater. Das ist eine Szene in dem Film. Luke Skywalker, für alle, die es nicht kennen und auch nicht interessiert. Luke Skywalker erfährt in diesem Moment, dass Darth Vader sein Vater ist. Das Entscheidende ist, von diesem Moment an ist nichts mehr wie vorher. Die ganze Saga, die ganze Geschichte Star Wars bekommt eine Kehrtwendung in diesem Moment. Das ist wirklich so dieser entscheidende Moment. Und wie gesagt, mittlerweile glaube ich wirklich, es sind die berühmtesten 4 Sekunden Film, die es gibt. Und es ist geklaut. Das ist logisch, das macht Hollywood immer so. Also wenn es eine richtig geile Story gibt, die Erfolg bringen soll, dann klaut Hollywood in der Bibel. Weil da ist einfach so die beste Substanz, um gute Geschichten zu erzählen und gute Sachen zu verfilmen. Jesus war etwa 30 Jahre alt. Immerhin, 30 Jahre, wer ins ICF geht, weiß, 30 ist alt. Ja? Ich habe es gestern erlebt, ja? Also ich habe das schon oft erlebt, aber ich habe auch erlebt, dass Menschen so an die 30 auf einmal erfahren, dass Menschen sie zu ihnen sagen. Und dann weißt du, jetzt langsam bist du alt. Jesus war 30 und davor wissen wir kaum was von ihm. Wir erfahren nicht viel über diese 30 Jahre seines Lebens. In dem Moment passiert aber etwas ganz, ganz Spannendes. Jesus lässt sich taufen. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum lässt Jesus sich taufen? Der musste keine Sünden bekennen, der wollte auch nicht in eine Kirche eintreten. Warum macht Jesus das? Über seine Taufe heißt es in Matthäus 3, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel. Das sagt etwas in der Bibel. Wenn sich der Himmel öffnet, das heißt, der Vater ist anwesend. Für die Star Wars-Fan, das ist so, wenn Darth Vader in den Raum tritt. Ja, der Vater ist da. Das haben die Leute verstanden. Und er, also Jesus, sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Hier passiert etwas Geistliches. Das kann man mit menschlichen Worten nicht 100% beschreiben. Weil es ist etwas aus dem geistlichen Bereich. Er sah, und das nimmt man dieses Bild, wie eine Taube den Geist Gottes auf ihn herabfahren. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, ich bin dein Vater. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Bang! Hey, das ist die Kehrtwende der Bibel. Von diesem Moment an ist nichts wie vorher. 30 Jahre, wir wissen nichts. So ein klein bisschen mal abgehauen in den Tempel und so. Ja, ansonsten nichts. Von dem Moment an ein Wunder nach dem anderen. Ein seltsames Erlebnis nach dem anderen. Jesus hat sein Coming Out, also nicht von wegen, ja. Jesus geht raus und wirkt in dieser Welt. Das Geistwirken ist erwacht. Ey, wie heißt der neue Star Wars? Kommt jetzt an Weihnachten ins Kino. Das Erwachen der Macht. Star Wars klaut wie die Sau. Die Macht ist erwacht, sie ist losgelöst, sie ist losgetreten. Und Jesus ist sichtbar als der Sohn Gottes. In diesem Moment dieser Taufe, da passiert so etwas Ähnliches wie eine Adoption. Und ich möchte das erklären, dieses Bild, diese Adoption. Natürlich war Jesus vorher schon Gottes Sohn, aber in diesem Moment geschieht eine Erklärung, eine Offenbarung und in dieser Welt ist etwas sichtbar. Der Vater im Himmel bekennt sich zu seinem Sohn und übergibt ihm seine Identität und Vollmacht. Und jetzt kommt das Krasseste überhaupt, was du in der Bibel finden kannst. Durch diesen Jesus haben wir, du und ich, denselben Zugang zum Vater. In Johannes 1 heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und weiter im ersten Johannesbrief, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ich finde diesen Vergleich von einer Adoption extrem gut. Weil bei einer Adoption ist es so, dass vielleicht vorher schon eine lange Zeit gab, wo die Adoptionseltern und das Kind sich kennen. Aber wenn ihr euch mal mit Menschen unterhaltet, die adoptiert worden sind und jetzt nicht als Baby, dann erfährst du, hey, in dem Moment, wo diese Adoptionseltern Ja gesagt haben, passiert nicht nur rechtlich etwas, sondern es findet eine Übergabe der Identität statt. Ich kann auf einmal aus voller Brust sagen, ich bin der und der Sohn des. Ohne Zweifel, ich kann es wirklich sagen. Und genau das sagt die Bibel über uns aus. Sie sagt, in dem Moment, wo wir uns zu Jesus bekennen, wo wir an seinen Namen glauben, wo wir ihn annehmen, geschieht diese Adoption durch den Vater im Himmel und wir sind seine Kinder. Wir werden Kinder Gottes und Erben seiner Macht. Und es ist absolut entscheidend, dass wir wissen, wer wir sind. Wir müssen wissen, wer wir sind und wir müssen wissen, wer der Vater ist. Denn wenn wir das nicht wissen, dann kommt Mist dabei raus. Zurück zum Gleichnis. Der jüngere Sohn wusste nicht, wer er ist. Und was macht er? Es heißt dort an dieser Stelle in dem Gleichnis, als er so richtig in der Scheiße saß, und das darf man, denn er war bei den Säuen wirklich so, da wendete er sich an einen Bewohner des Landes. Er sucht in der Welt Hilfe. Warum? Weil er nicht weiß, wer er ist. Sonst würde er zum Vater gehen. Er sucht in der Welt Hilfe. Als der ältere Sohn nicht wusste, wer er ist, wurde er verbittert, eifersüchtig. Und wenn man es ganz genau nimmt, noch schlimmer als der Jüngere. Die Chancen, dass der Jüngere die Kurve kriegt, sind größer als die des Älteren. Wenn Menschen nicht wissen, wer sie sind, macht sich Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, Bitterkeit, Zorn und Eifersucht breit. Wenn ein Land nicht weiß, wer es ist und wo es seine Identität hernehmen soll, macht sich Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, Bitterkeit, Zorn und Eifersucht breit. Jesus erzählt eine Geschichte von zwei Söhnen, die den Vater kennen. Deutschland ist ein christliches Land, auch wenn es manche Menschen leugnen mögen heute. Eigentlich ist es Schwachsinn, das zu leugnen. Unser Land ist durch und durch auf christlichen Werten aufgebaut, auf christlichen Vorfahren, auf einem Segensstrom Gottes. Und ich meine jetzt nicht nur die letzten 70 Jahre unserer Geschichte. Deutschland hat die Kultur des Abendlandes und es ist eine christliche Kultur. Unsere Rechtsprechung, unsere Literatur, unser technisches Verständnis, unsere Wissenschaft, unsere Medizin basiert auf Gedanken und Werten der Bibel. Ohne die Bibel würde es alles das nicht geben. Wer das mal so richtig vertieft sich geben möchte, lesen möchte, das Buch der Mitte, das ist der absolute Knaller, es erklärt, wo wir herkommen, was unsere Wurzeln sind und geht da unheimlich tief, aber das können wir heute nicht ausführen. Deutschland ist ein zutiefst christliches Land. Wir sind eine Nation, die den Vater von klein auf kennengelernt hat. Aber was ist mit uns passiert? Was ist geschehen bis zum Jahr 2015? Die einen hatten keinen Bock mehr. Sie haben die Wurzeln unseres Landes, die Wurzeln, die christlichen Wurzeln, den Vater verlassen. Sie wollten nicht mehr, weil sie die Chancen und die Möglichkeiten vielleicht nicht mehr gesehen haben oder weil sie es einfach satt hatten. Die anderen sind auf dem Hof geblieben und sind frustriert. Sie halten an einer christlichen Moral fest. Sie wurden irgendwann evangelisch oder katholisch. Sie sind getauft, sie sind Kirchenmitglied und sie sind ganz sicher in irgendeiner Form religiös. Aber sie sind frustriert, sie sind neidisch und sie haben das Gefühl, das wahre Leben eigentlich zu verpassen. Ich glaube, es ist ein Spiegel unserer christlichen Gesellschaft in unserem Land. Beide Gruppen haben etwas, worin sie absolut identisch sind. Beide kennen den Vater nicht richtig. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr Nachrichten hört. So die letzten Wochen, ja. Manchmal ist es schon beklemmend, was man da so alles sieht. Es gibt so eine Sache, die sticht immer wieder raus. Es gibt Menschen, die sagen, hey, 1 Million Flüchtlinge, das macht mir Angst. Ich möchte das mal so stehen lassen. 50 bis 60 Millionen Deutsche, vielleicht sogar noch mehr, die den Vater nicht kennen, das macht mir Angst. Das ist ein Punkt, der mir Sorge macht. Und jetzt ist die Frage natürlich, hey, wie gehen wir damit um? Was machen wir? Die Fragen, die Pegida stellt, die manche Bürger unseres Landes stellen, sind ernst. Ich finde, wir sollten diese Fragen ernst nehmen. Wie sollen wir Flüchtlinge, Menschen einer anderen Kultur, Religion integrieren? Die Frage ist absolut berechtigt, aber ich würde sie gerne ein ganz klein bisschen weiter formulieren. Wie sollen wir Menschen integrieren, wenn wir gar nicht wissen, wer wir sind? In was wollen wir sie integrieren? Und da habe ich gewaltige Fragezeichen. Was ist aktuell in diesem Jahr die Kultur des Abendlandes? Wollen wir Menschen, die zu uns kommen, in die Kultur von Bild dir deine Meinung und Dieter Bohlen integrieren? Und seid mal ganz ehrlich, wenn ihr es nicht schafft, zu euch selber ehrlich zu sein, schaut euch unsere Jugend an. 13- bis 17-Jährige. Was ist die Kultur, in der wir versuchen, Menschen zu integrieren? Ja, die Frage ist berechtigt. Ist das schwierig? Ja, das ist unmöglich. Du kannst niemanden in etwas integrieren, wo du gar nicht weißt, was es ist. Wer sind wir? Durch die Erlösung von Jesus Christus und durch Gottes Geist sind wir seine Kinder. Und ich glaube, wir haben etwas ganz Entscheidendes vergessen als Gottes Kinder. Was ist es, was Gott uns gibt? In 2. Timotheus erinnert Paulus den Timotheus daran. Er sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit, der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir Menschen, ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist, wir Menschen sind spirituelle Wesen. Wir hungern danach, wir lechzen danach, dass etwas in uns hineinkommt, was nicht aus uns selber kommt. Das ist in der Natur der Dinge so. Gläubige sagen, das hat Gott so gemacht, andere sagen, es ist einfach so, aber wir lechzen danach, dass etwas in uns reinkommt. Die Frage ist, was? Was nehmen wir in uns auf? Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wenn wir den Vater nicht kennen, sind wir gefüllt vom Geist der Furcht. Und das klingt fromm, das klingt jetzt irgendwie nach Kirche. Ich möchte es euch ganz praktisch erklären, was das heißt. Wie sieht eine Welt aus, in der der Geist der Furcht mächtig ist? Nehmen wir mal den Terror in Paris. Und Paris ist nur einer von vielen Orten auf der Welt. Es gibt viele Terrororte momentan. Ich bin mir absolut sicher, dass der Geist der Furcht in den letzten 8 Tagen und in den kommenden Tagen unheimlich mächtig wird. Wie wirkt sich das aus? Der Geist der Furcht bringt Gesetze hervor, die so schnell verabschiedet werden wie nie sonst. Als im Jahr 2011 der Anschlag in den USA war, gab es in kürzester Zeit den Patriot Act. Wer sich mal angeschaut hat, was dieses Gesetz beinhaltet, kein denkender Mensch würde das unterschreiben. Es war bumm, entschieden. In Frankreich wurde in den letzten Tagen so schnell wie noch gar nie entschieden, dass 3 Monate lang der Ausnahmezustand für das Land gilt. Wer mal nachdenkt, überlegt mal, was das für Konsequenzen hat für den Einzelnen. Das wird verschwiegen. Der Geist der Furcht bringt Dinge wie Vorratsdatenspeicherung hervor, er schränkt unsere Freiheit ein, Menschen werden überwacht. Die Menschenrechte, darin sind wir uns alle einig, ob Christen oder nicht, die Menschenrechte werden mit Füßen getreten. Der Geist der Furcht bringt Guantanamo hervor. Menschen werden verdächtigt, Menschen werden vorverurteilt. Neid, Bitterkeit, Eifersucht macht sich breit. Der Geist der Furcht bringt Menschen dazu, Dinge zu posten im Facebook, die so dermaßen geistlicher Dünnschiss sind, wo du sagen würdest, hey, unter normalen Umständen würden diese Leute das niemals posten. Und wer nicht an Gott glaubt, wer nicht an die Geistwelt glaubt, schaut euch bitte mal an, was mit dieser Welt geschieht. Und dann fragt euch, ob da nicht etwas dahinter steht. Der Geist der Furcht. Natürlich stellt unsere Welt und die Geschehnisse Fragen an uns. Aber was kann eine Antwort sein? Ich bin nicht naiv. Ich weiß, dass du so komplexe Dinge nicht ganz leicht einfach beantworten kannst. Aber was kann eine Antwort sein? Ich glaube, Jesus Christus. Er gab uns die Macht, Kinder Gottes zu sein. Als Kinder Gottes haben wir den Geist der Kraft. Was immer du im Moment fühlst, wenn du Nachrichten schaust, du bist nicht machtlos. Der Geist Gottes ist der Geist der Kraft. Im größten Chaos dieser Welt ist er die Kraft, die Ordnung schafft. Wir haben den Geist der Kraft und der Liebe bekommen. Wir müssen nicht hassen. Was will mein Herz? Hey, ich möchte ganz ehrlich sein. Mein Herz will hassen. mein Herz will Rache. Und mein Herz ist so schnell. Aber der Geist der Kraft, der Liebe ist auch der Geist der Besonnenheit. Lasst uns bitte als Kinder Gottes nicht zu schnell Antworten geben auf wirklich gute Fragen. Der Geist Gottes, der dir Antworten gibt, ist ein Geist der Besonnenheit. Der Geist der Furcht gibt Gas. Ohne Ende. Und in kürzester Zeit werden Dinge entschieden, besprochen, da wird es dir schlecht. Der Geist Gottes ist der Geist der Besonnenheit und der hilft uns, mit den wirklich schwierigen Fragen dieser Zeit umzugehen. Ich finde das Gleichnis vom liebenden Vater für mich ganz speziell wirklich das Besonderste und mein Lieblingsgleichnis, weil es das Zentralste des christlichen Glaubens auf den Punkt bringt. Die Kernbotschaft dieses Gleichnisses ist es gibt immer eine Chance. Es gibt eine Hoffnung. Und ich glaube, das ist das zentrale Wesen des christlichen Glaubens. Egal wo du stehst, egal wie tief du am Boden bist, es gibt eine Hoffnung. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, was du dort an Geschichten findest, Menschen waren am absoluten Abgrund. Menschen waren ganz unten angekommen. Gottes Geist ist ein Geist der Hoffnung, der Kraft, der Liebe. Der hat Chancen. Selbst die krasseste Situation der Bibel, Jesus Christus hängt am Kreuz. Er ist dabei zu sterben. Und die ganze Welt denkt, jetzt ist aber aus. Jetzt ist Schluss. Es ist eine Situation der Kraft, der Liebe, der Hoffnung. Und das ist das Wesen unseres Vaters. Ich glaube, was Deutschland am dringendsten braucht in diesen Tagen, ist, dass wir uns rückbesinnen, wer der Vater ist. Wir haben einen Vater im Himmel, der dem jüngeren Sohn entgegenrennt. Warum macht er das? Weil er auf ihn gewartet hat. Wir haben einen Vater, der dem älteren Sohn entgegengeht und ihn nicht draußen frustriert stehen lässt. Wir haben einen Vater im Himmel, der dir entgegenkommt. Herr, ich möchte dir Danke sagen, dass wir dieses Gleichnis vom liebenden Vater haben. Ich danke dir, dass du uns nicht allein gelassen hast in dieser Welt, dass wir nicht irgendwie rumspekulieren müssten, was du wohl für ein Gott bist. Wir haben ein klares Bild bekommen von dir. Herr, und ich möchte beten für dieses Land. Ich bitte dich, durchströme durch dieses Land mit deinem Geist. Schenke du uns diesen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Herr, ich bete für uns als Gemeinde, dass wir wirklich wieder wissen, wer du bist. Dass wir unsere Identität von dir her erhalten. Dass wir ganz genau wissen, wir sind Kinder des Höchsten. Und als Kinder des Höchsten gibt es auf dieser Welt kein Problem, für das du uns nicht ausrüsten würdest und ausstatten würdest. Herr, und ich bete, dass wir aus Kraft, aus Liebe und Besonnenheit agieren. Füll du unser Herz mit deinem Geist. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.